Wie beeinflusst das Medium Film unsere Vorstellungen von der Liebe? Wollen wir im Kino vielleicht sogar getäuscht und belogen werden? Entwickelt sich mit dem Liebesabschnitt Alter ein neues, freies Konzept von der Liebe?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird.
Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 11. Etappe unserer Denkreise zur Zukunft der Liebe. Das glückliche Paar küsst sich romantisch vor dem Traualtar. Mütter und Tanten tupfen Tränen der Rührung von den Wangen, weil wer füreinander bestimmt ist, der findet sich. Die Liebe triumphiert, allen Widerständen zum Trotz. Sie zähmt nicht nur die Widerspenstigen und spült die emotional Verknöcherten weich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute in zweisamer Wonne. So sieht Liebe aus, zumindest die Liebe, die uns in Filmen und in Serien begegnet. Wie unrealistisch diese Bilder von Liebe auch sein mögen, sie machen etwas mit uns. Sie prägen sich in unsere Netzhaut ein und gestalten unsere eigenen Vorstellungen von der Liebe mit, ob wir das wollen oder nicht. Aber wie sehr sind wir geprägt von diesen Bildern, die Hollywood uns in die Schlafzimmer streamt? Dieser Frage gehen wir heute nach. Um die psychologischen, gesellschaftlichen und auch finanziellen Mechanismen des Filmemachens besser zu verstehen, sind wir mit dem Filmexperten Matthias Greuling verabredet. Der Journalist rezensiert seit Jahrzehnten Filme für Zeitungen und Zeitschriften, ist auf dem roten Teppich der Filmfestivals zu Hause. Wir erreichen ihn telefonisch, sehr passend zwischen zwei Filmvorführungen.
Die klassische Hollywood-Dramaturgie folgt immer demselben Aufbau. Man lernt Leute kennen, es ist eine Drei-Akte-Struktur. Man lernt Leute kennen, die einen Antrieb haben, etwas zu erreichen, die aber dann mit einem unvorhergesehenen Problem konfrontiert sind. Und an dieser Schiene entlang handeln sich die meisten aller Filme, selbst europäische oder asiatische oder was auch immer. Diese Drei-Akte-Struktur findet man überall. Auch wenn man es vordergründig vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, gibt es die eigentlich in jedem Film. Im Prinzip lernen sich zwei Personen kennen und lieben und auf dem Weg dorthin, bis es eben zum Kuss kommt oder zur Beziehung kommt, werden diverse Hindernisse ausgerollt.
Das klingt nach einem allzu bekannten Muster. Bis auf den Kuss gilt diese Drei-Akte-Struktur wohl für die meisten Geschichten, die sich die Menschheit bisher erzählt hat. Von den antiken Heldenepen bis zu Shakespeares Königsdramen.
Interessant ist, und das haben Wissenschaftler auch herausgefunden, das kann man aber auch ganz einfach selbst herausfinden, wenn du dir einen Film anschaust, in der ein Paar zusammenkommt, ja, dann wirst du immer den ersten Kuss dieses Paares genau in der Filmmitte finden. Das ist dramaturgisch fast immer gleich. Ja. Also das heißt, wenn der Film 90 Minuten hat, dann wirst du nach 45 Minuten den ersten Kuss zwischen den beiden sehen. Man möge mir Gegenbeispiele nennen, ich kenne keine.
Hier weicht der Film schon einmal deutlich ab von der ganz realen Liebes- und Lebensdramaturgie. Und diese nicht immer subtilen Fährten, die das Kino schon vor diesem ersten Kuss legt, die lassen sich nur auf der Metaebene verstehen. Aus der schon alles wissenden Erzählperspektive im Film oder im realen Leben erst im Nachhinein. Währenddessen ergeben die Turbulenzen des Lebens und des Liebens selten so viel Sinn wie in der Retrospektive.
Das Problem bei der Sache ist, und warum ist das Problem ein wirkliches Problem im Hinblick auf die Liebe für unsere private, für unsere Gesellschaft, die Hollywood abbildet, ist, dass die Liebe endet ja immer an ihrem Anfang. Das heißt, meistens kommen ja Leute zusammen und fahren dann glücklich in den Sonnenuntergang. Die Frage ist ja, was passiert danach? Und das ist das, was so die Liebe im Alltag, die wird ja nicht geschildert.
Das habe ich mir schon bei vielen Filmen gedacht. Dass es da jetzt eigentlich erst spannend wird. Dass ich gerne wissen würde, wie dieses Paar, das dramatische Hindernisse überwinden und hochkomplexe Probleme lösen musste, wie dieses Paar mit dem ganz banalen Alltag und seinen Herausforderungen umgeht. Vom Mülltrennen bis zur offenen Zahnpastatube. Aber dieser Teil wird meist ausgeblendet auf der Leinwand, an dem Punkt, wo es spannend wird. Dort, wo das Verliebtsein sich zu dem entwickelt, was Paartherapeutin Claudia Wille-Helbig die Tätigkeit der Liebe nennt. Doch ganz so platt wie in den 1990ern, in der Hochzeit der romantischen Komödie, geht es mittlerweile nicht mehr in allen Filmen zu, auch in Hollywood.
Die Liebe im Film oder die Darstellung von Liebe im Film hat sich insofern verändert, als klassische Rollenbilder sich auch verändert haben. Das heißt, es ist ja heute nicht mehr zwangsläufig die Liebe zwischen Mann und Frau im Zentrum, sondern es ist die Liebe zwischen Mann und Mann, Frau und Frau oder was auch immer man sich sozusagen selbst zuschreibt, durchaus auch im Film, auch im Kino salonfähig geworden. Das war nicht immer so. Im amerikanischen Kino ist es nach wie vor so, dass man heute Beziehungen sieht, die toll aussehen auf der Leinwand, die sozusagen überromantisiert sind, ja, Paarbeziehungen, die gar nicht realistisch, in einer Realität gar nicht standhalten würden. Das ist auch vom Rhythmus her gar nicht möglich, ja, weil das Hollywood-Erzählkino folgt halt gewissen Mustern, einem Dreiakte-Schema und muss eine Geschichte auserzählen und will diese auch auserzählen und das Publikum am Ende mit einem Wohlgefühl entlassen. Das ist sozusagen der Kern des hollywoodschen Erzählens. Und da passt halt nur eine Beziehung dazu, die, naja, sagen wir mal, lupenrein romantisch ist.
Damit befriedigt der Film ein zutiefst menschliches Bedürfnis, das nach Ablenkung und Erbauung. Wenn wir in die fiktive Welt eines Films eintauchen, den Traum von der großen Liebe mitträumen, dann können wir auch selbst eine Zeit lang Teil einer schönen, heilen und gerechten Welt sein, in der die Liebe mit Garantie gewinnt. Damit entfliehen wir, wie auf eine Insel, unserem eigenen, vielleicht nicht ganz so glanzvollen Dasein, blenden all das feinsäuberlich aus, was unser Leben erschwert, genauso wie der Film selbst es tut.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Teil 9. Hannah Arendts Weltflucht. Für die deutsche Philosophin Hannah Arendt war die Liebe eine intime, private Bindung, die den Einzelnen in einen Raum persönlicher Nähe und Abgeschiedenheit führt. Sie betrachtete diese Nähe als potenzielle Weltflucht, da die Liebe den Menschen dazu verleiten kann, sich von den Herausforderungen der öffentlichen, der politischen Welt zurückzuziehen. In einer Gesellschaft, in der das öffentliche Leben und das Engagement in der gemeinsamen Welt von zentraler Bedeutung sind, warnte Arendt vor der Gefahr, dass eine zu starke Orientierung an der Liebe die Verantwortung für die Welt und für das politische Handeln untergraben könnte. Liebe kann dem Individuum einen geschützten Raum bieten, aber wenn sie zur Flucht vor der Welt wird, verliert der Einzelne die Fähigkeit zur Teilnahme an der politischen und sozialen Realität. Sah in der Balance zwischen privatem Rückzug und öffentlichem Engagement eine fundamentale Herausforderung.
Hannah Arendts Analyse der Gegenwart der späten 1950er Jahre wirkt bis heute nach. Ja, die von ihr beschriebene Gefahr hat sich wohl noch zugespitzt. Bewegungen wie ein Neo-Biedermeier, bei dem Menschen sich ganz ins Private zurückziehen, sind auch dem 21. Jahrhundert nicht fremd. Ebenso wie ein Abwenden von der Politik, vom Weltgeschehen. Es wäre schön, wenn die Liebe allein an dieser Entwicklung schuld wäre. Das Medium Film kann hier zumindest für kurze Zeit genau zu dieser Weltflucht beitragen. Dieses Entfliehen, das hat Hannah Arendt herausgearbeitet, funktioniert ganz wunderbar mit Hilfe der Liebe.
Man könnte fast von einer Disneyfizierung sprechen. Also Walt Disney, der sozusagen sein Leben lang Geschichten erzählt hat, in denen immer die Liebe mit dabei war, aber der sie immer so zugespitzt hat, dass ihm wirklich alle Formen und alle Dinge, die darin vorkommen, natürlich aus der Gesellschaft herausgeglaubt sind, aber natürlich romantisiert sind. Das heißt, du musst wirklich das Gefühl haben, in einem Disney-Film zu sitzen und eine Welt zu sehen, die eine bessere ist als die eigene. Und damit kann sozusagen der Anspruch, Liebe akkurat abzubilden oder Spielformen der Liebe abzubilden, gar nicht erfüllt werden, weil sie in der Realität der Menschen immer anders ist als möglicherweise am Bildschirm.
Dass uns dieses Vorgaukeln einer romantisierten, heilen Liebeswelt nicht langfristig glücklich macht, ist keine besonders bahnbrechende Erkenntnis. Mir fällt dazu der deutsche Philosoph Günther Anders ein. In seinem Essay »Die Welt als Phantom und Matrize« aus dem Jahr 1956 kritisierte Günther Anders die Wirkung von Medien und Filmen auf die Wahrnehmung der Realität. Er argumentierte, dass Medien die Welt zunehmend in vorgefertigte Schablonen oder Stereotype verpacken, die die reale, komplexe Welt vereinfachen und damit verzerren. Die Medien vermitteln eine solche Matrize in Form von Stereotypen, Bildern oder Erzählmustern. Beim Publikum hat das den Effekt, die Welt nach diesen vorgeprägten und sehr vereinfachten Mustern zu sehen und auch in den dabei festgeschriebenen Kategorien zu verstehen, anstatt die Realität in ihrer ganzen Vielfalt und Komplexität zu erfassen. Psychologisch könnte man sagen, wir legen die surreale, heile und vor allem einfache Welt des Films wie ein Netz aus Erwartungen über unser kompliziertes und ganz reales Leben.
Im Prinzip ist es so, dass die Menschen oder fast jeder Zweite, der ins Kino geht und sich einen Liebesfilm anschaut oder halt daheim sitzt vom Fernseher, egal wo, der wünscht sich so eine Beziehung wie im Film. Das heißt, man sagt ja, es ist wie in einem Film, also es ist nicht realistisch, es ist einfach nicht die Realität. Es ist auch eine Realität, die nicht herstellbar ist. Es ist eine gespielte Realität, die der Film uns zeigt. Da gibt es immer die Frage, imitiert das Leben den Film oder umgekehrt? Aber es ist schon so, dass der Film ein Destillat ist von Idealen, die wir uns im Kopf zurechtzimmern.
Das kann eigentlich nur zu Enttäuschungen führen. Doch auch in diesen, nennen wir es ganz positiv, archetypischen Liebesfilmen hat sich einiges verschoben in den vergangenen Jahrzehnten. Ganz so glatt läuft es auch nicht mehr in Hollywood.
Die klassische romantische Komödie mit dem Ende Traualtar, die existiert de facto nicht mehr. Also man hat sich da schrittweise an die Realität vielleicht angenähert. Aber am Ende des Tages ist trotzdem die Liebe im Film eine romantisierte, also zumindest im angloamerikanischen Raum. Ich kann es jetzt für Frankreich kann man das natürlich nicht sagen. Also in Frankreich ist die Liebe eine Szene in der Küche, die 90 Minuten dauert, wo geredet wird. Also, oder wenn man Filme hernimmt, wie zum Beispiel von Michael Haneke, der einen Film gemacht hat, der Liebe heißt, in dem es aber eigentlich ums Sterben geht. Oder man nimmt die Liebe im europäischen Kino durchaus als Anlass, um über andere größere Themen, also was gibt's Größeres als die Liebe eigentlich, aber den Tod gibt's ja doch, und über andere Themen zu referieren.
Das wollen wir natürlich nicht. Hollywood-Blockbuster und Film-Noir-Kunstwerke in einen Topf werfen. Das Geld an der Kasse spielen meist die Filme mit klaren Stereotypen ein. Es scheint also eine kollektive Lust an dieser Täuschung, an dieser Irreführung zu geben, bei denen Menschen sich ganz bewusst aus der Realität herausheben lassen möchten.
die wollen dann auch abgeholt werden an dem Punkt, wo sie eben keine Probleme sehen oder eben wo sie sagen, das ist genau das, das kenne ich, dieses Gefühl kenne ich, dieses Verliebtsein kenne ich, das referenziert mit mir, das spricht mich an und das, was danach kommt, das ist sowieso zum Scheitern verurteilt, unter Anführungszeichen. Das reflektiert der Zuschauer in sich selbst, aber er möchte diese Erfahrung bis zu dem Punkt, wo es dann funktioniert, wo das erste Mal sozusagen, wo man sich in die Arme sinkt, die Erfahrung will er noch einmal erleben. Den Rest will er nicht erleben. Er will nicht die Probleme, er will nicht die Scheidung, er will nicht die Trennung, er will das nicht sehen. Ja? So sagt das Hollywood zumindest.
Das Liebesalphabet. Von Philia und Eros, Ludus und Xenia.
Teil 9. Mania. Mania bezeichnet eine Form der Liebe, die als krankhafte oder besessene Leidenschaft verstanden wird. Im Gegensatz zu Eros, der als leidenschaftliche, aber auch erfüllbare Liebe gilt, wird Mania oft als eine übersteigerte, unkontrollierte Besessenheit beschrieben. Sie kann zu extremem Verhalten führen und wird als eine Form der geistigen oder emotionalen Instabilität angesehen. Diese obsessive Liebe führt oft zu Eifersucht und Besitzansprüchen. Das ist ein Aspekt, wo Filme in ihrer übersteigerten Darstellung der Welt auch einen heilenden, ja kathartischen Effekt haben können. Die zwanghafte Liebe schauen wir uns lieber auf der Leinwand an, um sie vielleicht nicht selbst leben zu müssen. Wie wirken sich diese Schablonen und Matrizen auf unsere Beziehungen aus? Ich frage nach bei Autor und TikToker Ole Liebl, der sich intensiv mit heutigen Beziehungsmustern auseinandergesetzt hat. Ein Videotelefonat verbindet für unser Gespräch unsere beiden Arbeitszimmer.
Wir haben romantische Komödien oder romantische Filme, die uns halt Bilder von diesen Beziehungen zeigen, die von großer Leidenschaftlichkeit geprägt sind, von ganz tiefer emotionaler Intimität, die aber sich im Alltag so oft gar nicht widerspiegeln kann.
Für die wirkliche Akzeptanz neuer Beziehungsformen ist das Kino damit aus Ole Liebls Perspektive nicht wirklich geeignet.
Ich meine, ich kann es dem Film aber auch gar nicht so sehr verübeln, weil natürlich möchte ein Film ja auch nicht nur eine Dramaturgie haben, sondern auch eben ein bisschen Drama. Die Leute sollen ja involviert sein emotional. Und wenn da einfach eine Beziehung gezeigt wird, wo die Leute halt Kaffee trinken und sich gut fühlen, ja, das würde halt keiner anschauen. Das betrifft ja auch andere Beziehungsformen. Das ist eine offene Beziehung, ist Freundschaft plus. In den Filmen werden die alle, in den allermeisten Fällen zwar irgendwie als wild und anders dargestellt, aber auch als extrem konfliktbelastet und die ganze Zeit gibt's nur irgendwie Streits und Stress und irgendwie hinkriegen und oh mein Gott, was passiert dann? Weil jede Form der unaufgeregten Besonnenheit, das möchte man nicht im Kino sehen. Dafür geht man nicht Filme schauen. Das ist natürlich ein Dilemma, was grundsätzlich Filme haben, weil sie auf der einen Seite so eine pädagogische Funktion erfüllen, so schaut mal, so funktionieren Beziehungen, und auf der anderen Seite aber immer eigentlich sehr unrealistische Beziehungen zeigen müssen, um interessant und irgendwie zu sein und zu wirken.
Das bringt noch einmal eine andere Perspektive in die Debatte. Filme sollen aufregend sein, aber nicht aufregen. Sich abheben vom Alltag, aber nur in eine sehr klassisch-konservative Richtung. Gerade wenn es um Intimität, um Sexualität geht, scheint die Richtung im Mainstream-Film hier sehr traditionell zu sein.
Da ist Hollywood auffallend konservativ. Ne? Die wollen da nirgends anecken, das ist ganz wichtig. Das heißt, es wird wieder so ein bisschen weichgespült auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch Kino, da, weiß ich nicht, im französischen Kino gibt es immer noch mutige Leute, die, und ich meine das jetzt mutig unter Anführungszeichen, mutige Leute, die halt, ja, wirklich unverblümt Sexszenen zeigen, ja. Das ist eine Kraft auseinander, die werden dann auch als Skandalfilme abgetan und so weiter. Also wir sind heute Brüder geworden als vor 30 Jahren, sage ich jetzt einmal, oder vor 40 Jahren, ja. Das ist tatsächlich im Film so, dass man weniger sieht oder weniger dargestellt bekommt, als es einfach noch war vor 10, 15 Jahren.
Was bedeutet das für die Liebe von morgen? Lassen sich da im Film Tendenzen ablesen, die erahnen lassen, wie wir künftig lieben werden? Oder hinkt das Medium Film in diesen sozialen Themen, im Gegensatz zu technischen, einfach nur hinterher und zeigt immer erst das, was als gesellschaftliche Entwicklung bereits in der breiten Masse angekommen ist, was niemanden mehr aufregt.
Also ich glaube, dass die Filme, die in Zukunft herauskommen werden und sich mit dem Thema Liebe im weitesten Sinn befassen, also eigentlich macht das ja jeder Film im Grunde, dass die noch stärker auf diese Diversität eingehen werden. Es gibt ganz viele Filme, die die Liebe, gleichgeschlechtliche oder was auch immer für eine Liebe, thematisieren. Das wird stark zunehmen, weil es auch in der Gesellschaft stark zunimmt, sich darüber zu äußern. Also alles, was sozusagen öffentlich debattiert wird, kann auch Teil eines Films sein und wird auch Teil eines Films sein und ist damit auch nicht mehr skandalisierbar. Bei den Jungen ist es total selbstverständlich, dass man eben männlich-weiblich divers ist, ja, dass das keinen Unterschied macht, dass das auch völlig akzeptiert wird und daher auch Inhalte mit solchen Themen auf den Markt drängen. Weil wir müssen uns immer vergegenwärtigen, auch das ist, Film ist zwar die siebte Kunst, aber sie ist vor allem auch ein Geschäft. Und keiner macht einen Film, ohne darüber nachzudenken, wo finde ich mein Publikum, das nämlich dafür bezahlt, das zu sehen.
In diesem Licht ist der Film für die Liebe so etwas wie eine zeitverzögerte Reflexionsebene und gar keine Visionsmaschine. Als wirkliche Wegweiserin zur Liebe von morgen eignet sich der romantische Film damit nicht. Was sich ablesen lässt aus den Filmen von heute, sind gesellschaftliche Themen rund um die Liebe. Die grellen, die lauten und die offensichtlichen, aber auch die etwas stilleren.
Die Liebe ist keine Domäne der Jungen mehr, also zumindest nicht in der Darstellung im Film, sondern ist durchaus offen für alle möglichen Altersgruppen.
Matthias Gräuling illustriert das am Beispiel Sean Connery, der bis ins hohe Alter der Frauenheld, der Romantic Lead seiner eigenen Filme war.
Aber der hatte immer dann eine Frau, die war 40 Jahre jünger. Ja, also ich meine, das ist natürlich auch eine Sache, die irgendwie, das gibt es kaum mehr, nicht einmal mehr im Hollywood-Kino, also gerade dort nicht eigentlich, ja, weil das ist auch nicht mehr ganz so einfach in der MeToo-Zeit, jetzt einen alten weißen Mann und seine junge Frau an der Seite. Ne? Und der Woody Allen hat das ja auch, der hat ja auch ewig, lange Zeiten selbst die Hauptrolle in seinen Filmen gespielt und war immer der Romantic Lead, er war immer der verzweifelte Künstler, der irgendwelche Frauen hatte oder mehrere oder wie auch immer. Das ist alles was eigentlich, heute findet man das nicht mehr, das ist eigentlich gar nicht mehr salonfähig, das geht nicht mehr. Also diese Altersunterschiede innerhalb der Beziehungen, die finden nicht statt. Was aber stattfindet, ist, dass wirklich junge, mittelalte und alte Menschen untereinander sozusagen in ihren Altersgruppen tatsächlich vermehrt Eingang in die Kinofilme finden.
Auch das sind gute Nachrichten für die Liebe. Menschen kommen immer gesünder ins hohe Alter und ihre Liebe wird immer salonfähiger. Hollywood, die Liebe und das Alter. Mit diesen drei Schlagworten sitze ich auf der Couch von Paartherapeutin Claudia Wille-Helbig. Sind die Erwartungen, die Menschen heute an Beziehungen stellen, durch Medien wie Film oder die sozialen Netze gestiegen? Wollen Paare da heute etwas anderes?
Durch all diese Filme, Hollywood-Filme, wo alles wunderbar und schön ist, so wie im Zustand des Verliebtseins, wo alle Wünsche erfüllt sind und immer gut ausgeht, sind die Erwartungen gestiegen. Wir sehen ja viel mehr heutzutage. Wir sehen nicht, wie ich ein Kind war, habe ich, keine Ahnung, den Kasperl gesehen oder irgendwas. Wir sehen unendlich viele Filme und hören Podcasts und hören Dinge, die uns beeinflussen. Und die Beeinflussung ist immer in Richtung, ach, was alles möglich ist, das will ich auch.
Welche Probleme diese teils überzogenen Erwartungshaltungen an Partnerschaften mit sich bringen, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen in dieser Staffel. Was ich heute als neues Thema aus der Welt des Films mitnehme auf die Paartherapie-Couch, ist der immer stärker reflektierte Liebesabschnitt Alter. Im Film und damit im gesellschaftlichen Bewusstsein ist Liebe längst nicht mehr ein Thema der Jugend, werden Ehen nicht mehr ausschließlich zur Familiengründung geschlossen. Steuert eine immer älter werdende Gesellschaft da auf eine neue Beziehungsform zu?
Absolut. Also ich glaube schon, dass früher Frauen abgeschlossen haben dann, wenn ihre Männer gestorben sind oder wenn sie verlassen wurden mit 60 oder Mitte 50 oder was, während Frauen heute selbstverständlich aber völlig in Ordnung auch auf diese Online-Plattformen gehen und schauen, was gibt es da. Und es gibt genug. Es gibt genügend Männer, die auch Frauen in ihrem Alter suchen, also Partnerinnen suchen, nicht nur Sexualpartnerinnen suchen, aber auch Sexualpartner, Partnerinnen und Partner finden sich da in höherem Lebensabschnitt. Absolut.
Nach all dem, was wir auf dieser Denkreise bereits über die Liebe herausgefunden haben, gibt es eine sehr schöne Perspektive mit auf den Weg in Bezug auf die Liebe von morgen. Menschen jenseits der 60 müssen meist keine Familien mehr gründen oder ein Haus bauen. Sie stehen nicht unmittelbar vor einer großen Karriere und wissen meist recht gut Bescheid über die eigenen Vorstellungen, Wünsche und Eigenheiten. Ist das nicht eine unglaubliche Befreiung für die Liebe, wenn sie die Lasten so vieler gesellschaftlicher Funktionen nicht mehr tragen muss? Es müsste eigentlich die totale Freiheit bringen für intime Begegnungen.
Ja, totale Freiheit, es kommt auf den Partner an. Es gibt auch viele Menschen, die sich von der Pension oder Pensionierung dann plötzlich erwarten, was weiß ich, was da noch alles erlebt werden muss. Und wenn das der andere nicht will, ist es auch wieder schwierig. Aber sie ist definitiv realistischer. Eben all diese romantischen Vorstellungen, du musst daran denken, du darfst nichts vergessen, du musst liebe Sachen zu mir sagen. Das ist alles weg. Ich muss auch nicht mehr so toll ausschauen. Und was jetzt auch ich wirklich immer mehr sehe, dass Frauen in so nach der Pensionierung ihre Nähe, ihre Libido gegenüber Frauen entdecken oder zulassen. Ich meine, vielleicht auch aus dem Grund, weil natürlich Frauen ähnlich ticken und Männer ähnlich ticken. Und es ist einfach angenehm, nicht diese Mann-Frau-Differenzen wieder auskämpfen zu müssen. Und warum soll ich nicht mit einer Frau zusammenleben? Sexualität kann ich leben oder nicht. Es gibt auch Mann-Frau-Beziehungen im höheren Alter, die sagen, wir haben uns total gern, wir haben uns total lieb, aber wir müssen ja nicht unbedingt Sex haben miteinander. Ist ja angenehm.
Für die Liebe von morgen sind das durchwegs gute Nachrichten. Wir werden uns weiterhin an romantischen Filmen erfreuen und uns ablenken lassen. Es wird uns nur, hoffentlich zumindest, etwas bewusster werden, dass diese geschönten Welten kaum etwas mit unserer Wirklichkeit zu tun haben. Die zunehmende Individualisierung lässt mich da hoffen. Gelingt das nicht, haben wir die Perspektive, dass wir im Idealfall in ein Alter kommen, wo wir die vielen gesellschaftlichen Erwartungshaltungen und die geschönten Hollywood-Bilder überwinden und hinter uns lassen können. Und dass sich hier künftig eine Beziehungsform jenseits aller Funktionen herausbildet, in der einander zwei Menschen in aller Freiheit und Selbstbestimmtheit einen intimen Raum der Begegnung schaffen, in der nichts zählt als die Liebe. Hannah Arendt wäre das wohl zu viel an Weltflucht. Doch wer weiß, für welche gesellschaftlichen Kämpfe so eine freie Liebe Nährboden sein kann. Auch und vor allem in der Liebe geht es um einen Balanceakt zwischen dem Wir und dem Ich, zwischen Intimität und Öffentlichkeit. Erich Fried hat diesen schmalen Grat in einem seiner Gedichte »Kein Unterschlupf« sehr fein herausgestrichen. Nicht sich verstecken vor den Dingen der Zeit in der Liebe, aber auch nicht vor der Liebe in den Dingen der Zeit. Wie die heutige Generation zwischen 40 und 60 künftig lieben wird, das klingt nach einem Befreiungsschlag. Doch wie werden junge Menschen künftig lieben? Dieser Frage gehen wir in der nächsten Folge von Futurum Exactum nach. Wird es ihnen gelingen, neue und zeitgemäße Beziehungsformen zu stricken? Werden sie Liebe herauslösen können aus den komplexen gesellschaftlichen Verstrickungen? Oder werden sie im Zeitalter der Globalisierung und immer internationaler werdenden Beziehungen vor ganz neuen Herausforderungen stehen? Ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam auf den Weg machen.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.